Ich denke, jedes Kind könnte die Frage beantworten, wann Weihnachten ist. Sie freuen sich schon das ganze Jahr drauf. Ich glaube, neben ihrem Geburtstag ist Weihnachten auch ein wichtiger Tag für sie. Und nach unserem Kalender ist Weihnachten der Heiligabend am 24. Dezember und der erste Weihnachtstag am 25. Dezember, also in wenigen Tagen. Wenn wir aber die Frage stellen, was ist Weihnachten? Dann war das früher vielen Menschen bekannt, heute leider nicht mehr. Viele Menschen denken, wenn sie an Weihnachten denken, nur noch an ein Fest, an Freunde, die zusammenkommen. Dieses Jahr vielleicht weniger als davor, aber auch an Geschenke. Und jeder Mensch sieht andere Dinge, die wichtig sind zu Weihnachten oder würden Weihnachten anders beschreiben, wie wir es früher vielleicht hören würden. Ich meine, wenn wir die Kinder fragen, was ist Weihnachten, dann würden sie sagen, Geschenke gibt es da, die freuen sich darauf. Bei den Erwachsenen, zumindest bei mir, gibt es leckere Plätzchen. Ich habe schon einige gute gegessen. Die Kinder sind vielleicht die Süßigkeiten, der Adventskalender. Ich meine, vielleicht freuen sich auch die meisten von uns auf Geschenke. Die, die Geschenke geben, überlegen sich, wie sie das Geld, das sie ausgegeben haben, wieder einsparen können, irgendwie das nächste Jahr. Die Kinder, die in der Schule sind, freuen sich über die Schulferien. Und zumindest war es früher so, haben sich die Geschäfte gefreut über den guten Umsatz, den sie zu Weihnachten gemacht haben. Es war so, zumindest vor der Corona-Pandemie, jetzt durch die ganzen Maßnahmen, müssen sie natürlich wahrscheinlich die Zahlen abwarten, wie sich das entwickelt hat. Und darüber machen sich die meisten Menschen Gedanken, über das Fest, die Plätzchen, die Geschenke. Und wenige denken eigentlich an den Ursprung von Weihnachten. Wir schauen uns heute gemeinsam eine Geschichte an, und zwar wir werden Weihnachten aus der Ferne betrachten. Wir schauen nicht auf einen Punkt, der die Geburt Jesu genau beschreibt. Wir schauen auch nicht auf die Ereignisse, die auf dieser Erde passiert sind. Wir gehen viel weiter zurück und wir gehen viel höher als diese Erde. Wir werden in den Himmel schauen. Wir haben das letzte Mal von Peter gehört, als er uns den Stammbaum Jesu gepredigt hat, dass Matthäus sein Evangelium eben mit diesem Geschlechtsregister von Jesus beginnt. Und dann spricht er über die Geschichte, wie Jesus' Geburt passiert ist, im Umfeld von Josef und Maria. Markus beginnt sein Evangelium mit dem Johannes, dem Täufer, als er schon erwachsen ist. Und Lukas beginnt mit der Vorgeschichte von Johannes, dem Täufer und kommt dann zur Geburt Jesu. Doch heute wollen wir nicht gemeinsam nach Bethlehem schauen, sondern viel weiter zurück. Der Apostel Johannes beginnt nämlich sein Evangelium schon viel früher. Vor Jesus seinem Wirken auf dieser Erde, vor Jesus seiner Geburt, vor dem Wirken von Johannes dem Täufer und vor dessen Geburt. Der Apostel gibt uns einen Einblick in den Himmel vor Erschaffung der Erde. Vielleicht fragst du dich ja, wie kann das ein weihnachtliches Thema sein? Und ich hoffe, du wirst sehen im Laufe der Predigt, wie dieser Abschnitt, den wir betrachten werden, auch eine Weihnachtsgeschichte ist. Johannes nimmt uns nämlich heute mit wie ein Adler in die Wolken, um uns Weihnachten eben aus der Ferne zu zeigen, eben vor Jesus seiner Geburt. Lasst uns die Bibelstelle gemeinsam aufschlagen. Wir betrachten heute das Johannesevangelium und wir werden uns die Einleitung anschauen. Zumindest werden wir uns die ersten 5 Verse heute betrachten als Predigttext. Wir wollen aber trotzdem gemeinsam die ganze Einleitung lesen, die uns der Johannes gibt. Also das Johannesevangelium, Kapitel 1. Lasst uns die Verse 1 bis 18 zusammen lesen. Das ist die Seite 1178 in unserer Gemeindebibel. 1178. Johannes 1. Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und das Wort war Gott. Dieses war im Anfang bei Gott. Alles ist durch dasselbe entstanden, und ohne dasselbe ist auch nicht eines entstanden, was entstanden ist. In ihm war das Leben, und das Leben war das Licht der Menschen, und das Licht leuchtete in der Finsternis, und die Finsternis hat es nicht begriffen. Vers 6. Es war ein Mensch von Gott gesandt, sein Name war Johannes. Dieser kam zum Zeugnis, um von dem Licht Zeugnis zu geben, damit alle durch ihn glaubten. Nicht er war das Licht, sondern er sollte Zeugnis geben von dem Licht. Das wahre Licht, welches jeden Menschen erleuchtet, sollte in die Welt kommen. Er war in der Welt und die Welt ist durch ihn geworden, doch die Welt erkannte ihn nicht. Vers 11. Er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Alle aber, die ihn aufnahmen, denen gab er das Anrecht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Nicht aus dem Blut, noch aus dem Willen des Fleisches, noch aus dem Willen des Mannes, sondern aus Gott geboren sind. Und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des Eingeborenen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Vers 15. Johannes legte Zeugnis ab von ihm, rief und sprach: Dieser war es, von dem ich sagte, der nach mir kommt, ist vor mir gewesen, denn er war eher als ich. Und aus seiner Fülle haben wir alle empfangen, Gnade um Gnade. Denn das Gesetz wurde durch Mose gegeben, die Gnade und die Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden. Niemand hat Gott je gesehen. Der eingeborene Sohn, der im Schoß des Vaters ist, der hat Aufschluss über ihn gegeben. Soweit Gottes heiliges und unfehlbares Wort. Viele Kommentatoren sind sich einig, wenn sie über das Johannesevangelium sprechen. Sie sagen, das Johannesevangelium ist so schlicht, also so einfach, dass Kinder sich ihre ersten Verse einfach merken können und verstehen und so tiefgründig, dass sterbende Menschen bitten, daraus zu hören, wenn ihr Leben dem Ende zugeht. Man sagt auch oder benutzt das Bild, dass das Johannesevangelium ist wie ein Schwimmbad, das sicher genug ist für ein Kind, darin nicht unterzugehen, doch tief genug, dass ein Elefant darin ertrinken kann. Und Martin Luther, wer ihn kennt, ist klar, dass er das sagt. Er sagt, dies ist das einzigartige, zarte, echte Hauptevangelium. Sollte es einem Tyrannen gelingen, die ganze Heilige Schrift zu zerstören und nur eine einzige Kopie vom Römerbrief und des Evangeliums nach Johannes bliebe erhalten, wäre das Christentum gerettet. Das sagte Martin Luther in der Einleitung zu dem Johannesevangelium. Wir werden uns nur die ersten 5 Verse von dieser Einleitung anschauen, mit dem Johannes sein Evangelium beginnt. Und den Abschnitt habe ich eben den Titel gegeben, Weihnachten aus der Ferne. Denn wie ich einleitend gesagt habe, Johannes beginnt nicht bei dem Stammbaum, bei dem Geschlechtsregister oder bei der Geburt, sondern er schaut viel weiter auf die Ereignisse eben vor Jesus Geburt. Und der erste Punkt, wir werden 3 Dinge anschauen, die uns Johannes in diesen 5 Versen gibt. Und die erste Wahrheit, die wir sehen, ist in den ersten 2 Versen, Jesus ist das ewige Wort Gottes. Das ist der erste Punkt, den uns der Johannesschreiber hier, der Apostel Johannes hier gibt. Jesus ist das ewige Wort Gottes. Und das macht er klar in den ersten beiden Versen. In den Versen sagt er, im Anfang war das Wort. Und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Dieses war ein Anfang bei Gott. Der Apostel Johannes führt dich gleich zurück, also gleich zu Beginn seines Evangeliums, zurück zur Schöpfung in 1. Mose 1, Vers 1. Man kann sagen, er leiht sich eigentlich die Worte aus dem 1. Mosebuch 1, Vers 1, denn dort steht im Anfang. Genau das Gleiche, was uns Johannes hier sagt, im Anfang war das Wort. Und für uns sind die Worte jetzt vielleicht nicht so erstaunlich, doch wenn wir daran denken, für einen Juden, und das ist der erste Leserkreis des Johannesevangeliums, für einen Juden sind diese Worte etwas, was ihn in Erstaunen versetzt hat. Denn jeder Jude wusste auswendig eigentlich die Schöpfungsgeschichte, die ersten Verse von 1. Mose 1, Vers 1. Denn dort steht, im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. Und wenn wir nun beide Verse verbinden, Johannes 1, Vers 1, im Anfang war das Wort und 1. Mose 1, Vers 1, im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde, Dann kommt Folgendes dabei raus. Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott. Und Gott und das Wort schufen die Himmel und die Erde. Denn in diesen beiden Bibelstellen, in Johannes 1 sowie Mose im 1. Mosebuch, sprechen die beiden Autoren vom Anfang. Und zwar, dass es nämlich gar keinen Anfang gibt, wenn sie darüber sprechen. Es gibt keinen Urknall und dann war irgendwas da. Es gab nicht irgendwie nichts und dann entstand irgendwie etwas einfach so. Vor dem Beginn des Universums, vor dem Beginn aller Dinge, war Gott und das Wort schon da. Und das Wort, das Johannes, der Apostel Johannes hier benutzt, in seinem Evangelium, in der griechischen Übersetzung, da nimmt er das Wort Logos. Im Anfang war Logos. Und warum benutzt er dieses Wort Logos hier in seiner Einleitung? Er hätte ja auch Jesus benutzen können als Wort oder andere Beschreibungen oder Titel, die Jesus beschrieben. Nicht nur die Juden, also zuallererst die Juden, aber auch Griechen, war der Leserkreis des ersten Johannesevangeliums. Und auch hier wollte Johannes den Griechen genauso wie den Juden etwas klar machen. Für die Juden war das Wort Gottes etwas, was klar verbunden ist mit Gott. Es war nicht trennbar von Gott, Gott und sein Wort. Das mächtige Wort ist das Mittel, das Gott benutzt hat, um die Schöpfung und das ganze Universum zu erschaffen. Gottes Wort hat den Himmel und die Erde erschaffen. Das gleiche Wort bringt Befreiung und Gericht. Gottes Wort brachte Heilung von Krankheit und Tod. Gott hat sich den Juden durch sein Wort geoffenbart. Und wenn die Juden über die Macht Gottes, über die Offenbarung Gottes, über den Willen Gottes, über die Führung Gottes nachdachten, dann dachten sie auch an das gesprochene Wort Gottes. Die Griechen hingegen benutzten das Wort Logos als Erklärung für etwas, was eine Ordnung hat. Also Logik kann man auch davon ableiten. Etwas hat eine Ordnung, läuft immer so ab, ist logisch. Und einer der frühesten griechischen Philosophen war Heraklit. Und er dachte darüber nach, dass sich die Dinge ständig verändern. Und seine berühmteste Illustration war, du trittst niemals in denselben Fluss. Es ist niemals dasselbe. Auch wenn es der gleiche Fluss, in dem du dein Bein reinmachst, ist es niemals dasselbe, weil das Wasser fließt. Alles bewegt sich, alles ist anders. Es ist niemals, wie es davor war. Alles ist so, sagte er. Aber wenn das wahr ist, wie kann es dann Ordnung in der Welt geben, wenn sich alles ständig verändert und nicht so ist, wie es vorher war? Und seine Antwort war Logos, das Wort oder die Vernunft Gottes. Das war das Prinzip, das in einer Welt des Wandels alles zusammen hat. Logos, eine nicht personelle Kraft oder Wirkung eines höheren Wesens, auch wenn sie es jetzt nicht Gott genannt haben. Diese Kraft Logos faszinierte die griechischen Philosophen. Was hält die Sterne in ihrem Kurs? Was steuert die Jahreszeiten, dass sie immer wieder kommen? Ordnung und Zweck werden überall auf der Welt geoffenbart. Warum? Und ihre Antwort war Logos. Und so stellt sich uns Lesern die Frage, wenn hier Johannes schreibt, im Anfang war Logos und Logos war bei Gott und Logos war Gott. Wer oder was ist Logos oder das Wort in unserer deutschen Übersetzung, von dem der Apostel Johannes hier spricht? Der Apostel Johannes gibt uns die Antwort auf diese Frage im Vers 14 in unserem Predigttext oder in unserem Abschnitt. In Johannes 1, Vers 14, da schreibt er, und das Wort, also und Logos, wurde Fleisch und wohnte unter uns und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des Eingeborenen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Hier sehen wir, dass das Wort oder Logos, das eingeleitet wird in Vers 1, Fleisch wurde und eine Herrlichkeit als des Eingeborenen vom Vater voller Gnade und Wahrheit war sichtbar. Johannes sagt, wir haben es gesehen, es war sichtbar für uns. Und von dieser Gnade und Wahrheit, die uns die sichtbare Erscheinung Jesu Christi gegeben hat, spricht Johannes noch ein weiteres Mal in Vers 17 in dem gleichen Abschnitt. In Johannes 1, Vers 17, dort sagt er, denn das Gesetz wurde durch Mose gegeben, die Gnade und Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden. Und hier sehen wir den ganzen Bogen, den uns Johannes gibt. Einleitend von Logos, der Fleisch wurde, der die Gnade und Wahrheit offenbart hat. Und dann sagt er in Vers 17, denn die Gnade und Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden. Und ich hoffe, jedem hier im Raum ist nun klar, wer das Wort, wer Logos ist, von dem Johannes in Vers 1 spricht. Es ist Jesus Christus. Es ist also nicht einfach nur ein Prinzip, wie es die Griechen dachten, dass alles kontrolliert und eben Ordnung ausspricht. Es ist nicht nur das gesprochene Wort, was die Juden dachten, sondern Logos ist Jesus Christus. Die zweite Person der Gottheit wurde Mensch. Ein Christ studierte an einer Universität in Pennsylvania in Amerika. Und dieser Christ stieß sich einer Gruppe anderer Christen an und sie hatten gemeinsam ein Bibelstudium ausgemacht, wo sie sich wöchentlich trafen. Und in dieser Gruppe war eine Christin, die öfters eine ungläubige Freundin mitgenommen hat zu diesem Bibelstudium. Und diese Gruppe hat sich entschieden, ihr Bibelstudium im Johannesevangelium zu beginnen. Und so schauten sie von Anfang an, von Johannes 1 immer weiter in der Bibelstunde die Verse an. Und besonders die Stellen, die Jesus Christus als Gott offenbarten. Und nach einer Weile in diesem Bibelstudium sagte die ungläubige Freundin zu ihrer christlichen Freundin, jetzt sehe ich es, Jesus Christus ist Gott, ja, er ist Gott. Und das war der springende Punkt, den Gott ihr offenbart hatte, worauf sie sich auch bekehrt hatte und in Christ geworden ist. Jesus Christus ist Gott. Das will Johannes hier deutlich machen, wenn er hier am Anfang schreibt in seinem Evangelium, im Anfang war das Wort. Doch Johannes macht noch eine weitere tiefgründige Wahrheit für uns deutlich, dass Jesus Christus das Wort Gottes war und somit auch ewig ist, weil das Wort war bei Gott und Gott ist ewig. Das wissen wir aus den verschiedenen anderen Bibeltexten in unserer Bibel. Er besitzt die Ewigkeit. Das heißt, Jesus hat keinen Anfang und kein Ende. Wenn du also an Weihnachten denkst, wenn du an die Krippe denkst, an Bethlehem, dann musst du auch daran denken, dass dieses Kind, dass Jesus Christus, als er Mensch geworden ist, vorher schon in der Ewigkeit existiert hat. Dass er von Anfang an da war, dass er von Anfang an bei Gott war. Und dass diese zweite Person der Gottheit Fleisch geworden ist, der Sohn Gottes und auf diese Erde gekommen ist. Und ist das nicht erstaunlich, wie Johannes sein Evangelium beginnt, indem er darüber spricht? Jetzt könnte man natürlich sagen, wenn wir uns den deutschen Text anschauen, okay, wir lesen, das Wort ist Gott und das ist eine einzige Person der Gottheit. Aber Johannes nimmt diese Argumentation schon vorne weg und er schreibt im gleichen Vers, das Wort war bei Gott, also ist in einer Beziehung zu Gott. Das Wort Jesus ist ewig, ist Gott und war bei Gott und ist somit die zweite Person der Dreieinigkeit. Und hier sehen wir schon einen Teil eben dieser Lehre der Dreieinigkeit. Nicht nur Johannes, auch Petrus, Jakobus, Paulus und viele andere Schreiber der Heiligen Schrift sprechen darüber, dass es nur einen einzigen Gott gibt, aber diesen Gott in drei Personen. Gott der Vater, Gott der Sohn und Gott der Heilige Geist. Und in dieser Einleitung in sein Evangelium zeigt uns der Apostel Gott den Vater und Gott den Sohn als das Wort Gottes. Und dieses Wort Gottes, also Logos, das Johannes hier benutzt, genießt eine persönliche Beziehung mit ihm. Doch das Wort ist nicht nur ewig und mit Gott, sondern das Wort ist Gott. Die Werke und die Worte, die Jesus getan hat, die wir in der Bibel finden, die wir lesen, von denen wir lesen können, sind die Werke und die Worte Gottes. Und mit dieser Wahrheit solltest du die Bibel lesen und über Jesus nachdenken und erstaunen, dass Jesus, der Sohn Gottes, Gott ist. Er ist das ewige Wort Gottes und kam auf diese Erde, um für Sünder zu sterben. Dieses Wort kam auf diese Erde, um sein Volk zu erlösen, lesen wir in der Bibel. Und dieser Jesus, der Mensch geworden ist, wie wir es gelesen haben, in Vers 14, war nicht einfach nur ein Mensch. Denn kein Mensch wäre in der Lage oder wäre vollkommen genug, sich für einen Freund aufzuopfern, um für ihn zu sterben an seiner Stelle. Wir alle Menschen haben unsere Sünden und sind nicht gerecht, wenn wir uns vergleichen mit der Heiligkeit und dem gerechten Maßstab Gottes. Deswegen wurde das Wort Fleisch, um die Gnade und Wahrheit Gottes den Menschen zu offenbaren. Doch das ist nicht die erste, aber das ist nicht die einzige Wahrheit, die Johannes uns in diesen 5 Versen hier gibt. Das Wort ist Gott, sondern wir kommen zum zweiten Punkt, den uns Johannes gibt. Jesus ist der Schöpfer des Universums. Und das zeigt er uns in Vers 3, wenn wir den Text nochmal lesen gemeinsam. Johannes 1, Vers 3. Alles ist durch dasselbe entstanden und ohne dasselbe ist auch nicht eines entstanden, was entstanden ist. Hier führt nun Johannes seinen Beweis an, die These, die er vorher aufgestellt hatte, zu sagen, dass Jesus Gott ist. Und der Beweis in Vers 3, dass nämlich das Wort alles erschaffen hat. Denn wer auch immer alles erschaffen hat, ist Gott. Und ich denke, wir brauchen nicht lange, um das zu verstehen. Die Frage ist, warum fällt es Menschen so schwer, daran zu glauben, dass Gott alles gemacht hat? Ich meine, wenn wir uns mal dieses Mikrofon hier vorne anschauen. Es ist ein komplexes Gerät. Ich meine, ich rede in das Mikrofon rein und aus den Boxen hört ihr meine Stimme, sodass jeder, auch die ganz hinten, mich klar und deutlich verstehen. Und wenn ich euch sagen würde, dass dieses Mikrofon, das ich gerade benutze, einen Hersteller hat, wer würde von euch daran zweifeln und sagen, ah, nee, ich glaube nicht, dass es jemand gemacht hat? Ich denke, jeder würde mir glauben, wenn ich sage, dass das Mikrofon einen Hersteller hat. Doch hast du gesehen, wie dieses Mikrofon hergestellt worden ist? Hast du gesehen, wie es jemand entwickelt hat? Wie sich jemand Gedanken gemacht hat über die verschiedenen Geräte, über das Gehäuse, über die Elektronik darin? Ich denke, das ist mit allen Dingen hier in diesem Raum. Der Stuhl, auf dem du sitzt, das Klavier, das hier steht, die Lichter, die bei uns leuchten. Das sind alles Dinge, oder vielleicht auch sogar dein Handy, auf das du gerade schaust und die Bibelstelle liest. All diese Dinge, die wir hier haben, hat irgendjemand gemacht. Und keiner von uns würde daran zweifeln, dass es einen Hersteller für diese Dinge gibt. Und ob sie so einfach sind wie der Stuhl, auf dem du sitzt, den du vielleicht auch selber machen kannst, oder so komplex wie dein Smartphone, auf das du schaust, dann glauben wir, es gibt einen Hersteller dafür. Doch wenn wir den Menschen anschauen, wenn wir nur einen Teil davon betrachten, zum Beispiel das Auge, wie das Auge komplex gemacht worden ist, wie es Lichter wahrnimmt, wie es mit dem Gehirn zusammen kommuniziert und funktioniert, und wir jetzt verbinden, okay, durch irgendeinen Urknall und ein paar Millionen von Jahren hat sich sowas Komplexes von alleine, ist sowas Komplexes von alleine entstanden, dann fällt es vielen Menschen einfach, sowas zu glauben. Doch ihr könnt mir glauben, ich habe schon einige Dinge in meinem Leben explodieren lassen, gerade besonders zu Silvester. Und daraus ist nichts Neues entstanden. Im Gegenteil, es sind Dinge kaputt gegangen, die ich explodieren lassen habe. Und so können wir der Bibel, der Heiligen Schrift glauben, dass es einen Schöpfer gibt. Jemand, der alles gemacht hat. Das ganze Universum, die Geschöpfe, die du siehst, die Naturgesetze, jedes Lebewesen. Und dieser Schöpfer, der all das gemacht hat, ist allmächtig. Und dieser Schöpfer dieser Dinge ist Gott. Und im Vers 3 finden wir eben eine positive als auch eine negative Aussage darüber, dass Jesus alles erschaffen hat. Alles ist durch dasselbe entstanden. Und ohne dasselbe ist auch nicht eines entstanden, was entstanden ist. Wir haben keinen Weg oder ein Hintertürchen, um irgendetwas auszuschließen, dass Jesus alles gemacht hat. Wie kam also alles in Erscheinung, was du heute sehen kannst? In 1. Mose 1, Vers 3 kannst du lesen, 1. Mose 1, Vers 3, und Gott sprach, es werde Licht. Wir lesen weiter, und es wurde Licht. 1. Mose 1, Vers 6, und Gott sprach, es werde eine Ausdehnung mitten der Wasser, die bilden eine Scheide zwischen den Wassern. Und es wurde so. In 1. Mose 1, Vers 9, Vers 11, Vers 14, Vers 20, Vers 24 lesen wir jedes Mal. Und Gott sprach. Und das Ergebnis? Und es wurde. Gott hat durch sein Wort alle Dinge gemacht. Das lesen wir im ersten Buch Mose. Gleich von Anfang an. Jetzt sagt uns Johannes, dass das Wort, das alles erschaffen hat. Und damit schlägt er die Brücke zu Jesus. Dass es ein Beweis ist, dass dieses Wort Gott ist. Und auch der Apostel Johannes schließt sich dieser Aussage an in seinem Kolosserbrief. Zeigt er uns auf die Frage, wer Jesus ist. In Kolosser 1, Vers 15 bis 17, dort lesen wir. Kolosser 1, Vers 15 bis 17. Dieser ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene, der über alle Schöpfung ist. Denn in ihm ist alles erschaffen worden, was im Himmel und was auf Erden ist. Das Sichtbare und das Unsichtbare, seien es Throne oder Herrschaften oder Fürstentümer oder Gewalten. Alles ist durch ihn und für ihn geschaffen. Und er ist vor allem und alles hat seinen Bestand in ihm. Wenn wir die Frage stellen, von wem spricht hier Paulus oder von wem schreibt hier Paulus, dann müssen wir nur den Kontext sehen. In Verse 13 bis 14 sehen wir nämlich den Kontext. Dort sagt er, er hat uns errettet aus der Herrschaft der Finsternis und hat uns versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Und jetzt Vers 14, indem wir die Erlösung haben durch sein Blut. Es ist das Blut Jesu Christi gemeint, die Vergebung unserer Sünden. Und dann Vers 15, dieser ist das Ebenbild Gottes. Jesus ist das Wort Gottes und der Schöpfer aller Dinge. Johannes Calvin sagt zu diesem Vers 3 im Johannesevangelium, nachdem Johannes behauptet hat, dass das Wort Gott ist und nachdem er sein ewiges Wesen behauptet hat, beweist er nun seine Göttlichkeit aus seinen Werken. Und dies ist die praktische Erkenntnis, an die wir uns vor allem gewöhnen sollten, denn der bloße Name Gottes, der Christus zugeschrieben wird, wird uns wenig berühren, wenn unser Glaube ihn nicht durch die Erfahrung als solches empfindet. Im Neuen Testament werden verschiedene Titel benutzt für Jesus. Und mehr als jeder andere Titel finden wir im Neuen Testament das Wort Christus. Es ist das neutestamentliche Wort für Messias. Es wird so oft benutzt, dass wir eigentlich denken, dass es ein Nachname ist. Jesus Christus. Das stimmt aber nicht. Sein Name ist Jesus und der Titel ist Christus. Und damit wollen die Autoren zeigen, dass Jesus der Messias ist. Das ist der Titel, der für Jesus am meisten im Neuen Testament benutzt wird. An zweiter Stelle steht Herr. Und frühere Bekenntnisse benutzen genauso diesen Titel für Jesus, indem sie Jesus als Herrn in ihrem Bekenntnis aufnehmen. Und an dritter Stelle, und das mit deutlichem Abstand, kommt Sohn des Menschen. Das Das Besondere an diesem Titel ist, auch wenn er nur an dritter Stelle steht, in der Häufigkeit des Neuen Testaments, benutzt Jesus selbst diesen Titel am meisten für sich selbst. Wenn man also Jesus fragen würde, wer er ist, dann würde er mit großer Wahrscheinlichkeit sagen, ich bin der Sohn des Menschen. Wenn wir das hören, der Sohn des Menschen, dann denken wir gleich, das ist ein Titel der Demütigung. Jesus möchte sich demütigen. Aber das ist nicht die einzige Erklärung, warum Jesus diesen Titel für sich nimmt am häufigsten. Denn wenn die Juden hörten, dass Jesus als Sohn des Menschen sich vorstellt oder vorgestellt wird, dann denken sie gleich an das Buch Daniel, wo nämlich der Sohn des Menschen, in Daniel 7 wird Daniel das offenbart, der Sohn des Menschen wird als ewiger Herrscher und Richter über die Erde dem Daniel geoffenbart. Die Juden kannten diese Bibelstelle. Das ist der Grund, warum die Juden auch sofort immer Steine aufgenommen haben oder Jesus gesucht haben, umzubringen, weil dieser Titel bezieht sich auf die Herkunft Jesu Christi. Damit sagt Jesus nämlich, woher er kommt. Jesus kommt von Gott, dem Vater. Er ist der Sohn des Menschen. Er ist Gottmensch, das Wort Gottes. Alles, was Jesus erschaffen hat, hat er aus dem Nichts erschaffen. Er hat etwas gemacht, wovor er nichts sah war. Und auch du, Mensch, bist sein Geschöpf. Und das solltest du nicht vergessen. Und wir haben keinen Grund, stolz oder überheblich zu sein, weil Gott unser Schöpfer ist. Denn keiner von uns kann sagen, ich bin, der ich bin. Das ist nämlich die Beschreibung, die Gott Mose gegeben hat, wie er sich seinem Volk vorstellen soll. Als Mose gefragt hat, was soll ich sagen, von wem ich geschickt worden bin, sagt Gott zu ihm, sag ihm, ich bin, der ich bin, hat dich gesandt. Wir können nicht sagen, ich bin, der ich bin. Du bist das, wozu Gott dich gemacht hat. Du hast bestimmte Gaben, du hast Fähigkeiten und diese hast du, weil Gott sie dir gegeben hat. Und deswegen solltest du deinen Schöpfer anbeten und ihm dafür Ehre geben, für all die Dinge, die er dir gegeben hat. Genauso müssen wir nicht nur an Weihnachten, aber besonders an Weihnachten daran denken, wo Jesus vorher war. Er war bei Gott, seinem Vater. Und er hat diese Gemeinschaft verlassen. Und das Wort war bei Gott. Und er hat diese Gemeinschaft verlassen, um für uns Sünder den Zorn Gottes zu tragen. Damit wir durch sein Blut die Vergebung unserer Sünden bekommen. Dass durch die Gnade allein und durch den Glauben allein an das Werk des Sohnes uns diese Gerechtigkeit zugesprochen wird. Das sind zwei Dinge, die uns Johannes in diesen Versen geoffenbart hat. Jesus ist das ewige Wort Gottes und Jesus ist Gott. Und der dritte Punkt, Jesus ist Licht und Leben. Und das zeigt er uns in den Versen 4 bis 5. Lasst uns gemeinsam nochmal reinschauen. In ihm war das Leben und das Leben war das Licht der Menschen und das Licht leuchtete in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht begriffen. Jesus ist das Licht und das Leben. Wenn Jesus alles gemacht hat, also auch die Sonne, dann hat er der Sonne das Licht gegeben, dass sie leuchtet. Wenn Jesus die Lebewesen gemacht hat, dann ist er die Quelle des Lebens, so wie er die Quelle des Lichts ist. Und du bekommst von Johannes ein wundervolles Bild von Jesus, der als das ewige Wort Gottes, als Schöpfer der Himmel und der Erde, als Licht und Leben dargestellt wird. Und in diesen zwei letzten Versen, Vers 4 und 5, finden wir ein Schlüsselwort im Johannesevangelium. Und zwar das Wort Leben. Das Wort Leben benutzt Johannes nämlich weitere 35 Mal in seinem ganzen Evangelium. In keinem anderen neutestamentlichen Buch kommt das Wort so oft vor, das Wort Leben im Johannesevangelium. Und es ist ein wichtiges Thema für Johannes, deswegen erwähnt er es ja so oft. Die vorhergehenden Verse sagen, das Wort war bei Gott und Gott war und alle Dinge wurden durch das Wort erschaffen, die zweite Person der Gottheit. Er ist der Gegenstand des Evangeliums. Er ist die Quelle des Lebens in dem Universum. Jesus sagt im gleichen Johannes, Evangelium, Kapitel 5, Vers 26. Denn wie der Vater das Leben in sich selbst hat, so hat er auch dem Sohn gegeben, das Leben in sich selbst zu haben. Alles Leben ist in Christus. Und natürlich, wenn wir den Kontext jetzt im 1. Johannes 1, Vers bis 5 anschauen, dann ist der Kontext natürlich eher das Materielle, das Jesus erschaffen hat und dem er das Leben gegeben hat. Doch in allen anderen Versen, in dem Johannes das Wort Leben benutzt, bezieht er es immer auf das ewige Leben. Also das geistliche Leben. Und auch der Apostel Paulus schreibt in der Apostelgeschichte 17, Vers 28, in ihm leben, weben und sind wir. Jesus ist der Lebensgeber des ewigen Lebens. Doch nicht nur das, er ist auch das Licht für die Menschen, was wir in Vers 4 bis 5 auch gelesen haben. Und das ist eine sehr wichtige Aussage. Das Leben war das Licht der Menschen. Das Licht leuchtet in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht begriffen. In einer anderen Bibelübersetzung kannst du lesen, dass dort drin steht, und die Finsternis hat es nicht überwunden. Und das Bild, das uns Johannes hier gibt für das Licht, können wir natürlich auf verschiedene Dinge deuten. Das Erste, wenn wir das Licht jetzt mal deuten würden, das Licht ist etwas, was enthüllt. Ich meine, wenn wir in einen dunklen Raum gehen, dann machen wir zuallererst das Licht an, damit wir etwas sehen. Das ist es, wovon Jesaja gesprochen hat oder wovon Jesaja prophezeit hat. In Jesaja 9, Vers 2, das Volk, das in der Finsternis wandelte, hat ein großes Licht gesehen. Diejenigen, die in einem Land der tiefen Finsternis wohnten, auf ihnen hat das Licht geleuchtet. Die Menschen leben in einer geistlichen Dunkelheit, in einer Ignoranz gegenüber Gott, ihrem Schöpfer. Sie leben in einem Aberglaube, dass es gar keinen Gott gibt, dass es keinen Schöpfer gibt. Und so kam Jesus, um den Menschen Gott zu offenbaren. Und er sagt im Johannes 14, Vers 9, wer mich gesehen hat, das sagt Jesus, wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. James Montgomery Boyce kommentiert diesen Vers. Er sagt, Jesus wird als derjenige offenbart, der Gott, dem Vater, kennt und ihn bekannt macht. Sein Licht strahlte vor den Menschen. Licht offenbart nicht nur, sondern wärmt auch. In der Dunkelheit zu wandeln bedeutet, in Sünde und moralischer Verderbtheit zu wandeln. Aber das Licht Christi erwärmt das Herz, so dass es das Herz verändert. Am Anfang seiner Schöpfung haben wir gelesen, dass Gott durch sein schöpferisches Wort gesagt hat, es soll Licht werden, und es wurde Licht. In 1. Mose 1, Vers 1. Heute leuchtet das Licht Christi mit der Kraft seines Lebens durch sein Wort. In ihm war das Leben, und das Leben war das Licht der Menschen. Und dieser große Vers fasst es zusammen, was es für uns bedeutet, Christen zu sein. Jesus sagt, ihr seid das Licht der Welt. Und man soll das Licht der Welt nicht unter einem Scheffel stellen, sondern auf dem Tisch, wo es leuchtet. Wir als seine Kinder sind das Licht der Welt. Nicht, weil wir selbst Licht haben, sondern weil Christus das Licht in uns ist. Wir reflektieren sein Licht und er will, dass wir als seine Kinder leuchten und dieses Licht offenbaren, nämlich dass Jesus das wahre Licht ist, das wahre Leben ist. Die Dunkelheit ist das Gegenteil von Licht. Wenn Licht für die Erkenntnis Gottes steht, dann steht die Dunkelheit für die geistliche Unwissenheit. Wenn Licht für die Wärme und für die Güte steht, dann ist die verdunkelte Welt versklavt von Sünde und vom Bösen. Wenn das Licht uns auf dem Weg führt, ist die Dunkelheit das Reich der Verlorenen und Blinden. Und die Dunkelheit unterscheidet sich nicht nur vom Licht, sondern diese zwei Dinge stehen sich auch im Gegensatz. Und deswegen machen sich Menschen heute so wenig Gedanken über den Ursprung von Weihnachten, weil sie in der Dunkelheit leben, weil sie in ihrer Sünde leben, weil sie in einer Welt leben, die in Dunkelheit liegt, sagt uns Johannes in seinem Brief. Und Er sagt, das Licht hat die Dunkelheit überwunden. Das ewige Wort Gottes, der Sohn des lebendigen Gottes, ist Leben und ist Licht und leuchtet in der Dunkelheit. Denn genauso wie bei der Schöpfung der Erde, wo Gott sprach, es werde Licht und es war Licht, da hat die Dunkelheit das Licht nicht überwunden. Es ist nicht dunkel geblieben, sondern das Licht leuchtete und war da. Und es ist genauso, dass der Sohn Gottes das Licht ist in der Finsternis. Und diese Wahrheit für uns als seine Kinder zu wissen, dass Gott das Licht ist und dass wir seine Lichter sind und leuchten sollen, sollte uns dazu führen, dass wir ihn jeden Tag dafür preisen, dass er der Ursprung, dass er die Quelle des Lebens und des Lichts ist. Wir haben gelesen, dass Gott dem Mose das Gesetz gegeben hat. Wenn du aber Gnade über Gnade sehen willst, dann schau auf Jesus Christus. Jesus war Gott, ist Gott und wird immer Gott sein. In seinem Wesen und seiner Eigenschaft ist er Gott. Jesus weiß alles und sieht die Herzen eines jeden Menschen. Jesus ist überall und hat alle Macht. Er ist der Schöpfer aller Dinge. Er ist nicht nur der Schöpfer aller Dinge, sondern er ist auch der Erhalter aller Dinge, wie wir es im Kolosserbrief gelesen haben. Alle Eigenschaften gehören ihm zu Recht, die wir in den ganzen Bibel finden, die ihm zugesprochen werden. Alle Titel, die benutzt werden für ihn, gehören ihm zu Recht, weil er Gott ist. Denn nur Jesus Christus, der Gottmensch, konnte als Mittler zwischen dem heiligen Gott und uns Sündern treten und stellvertretend für uns zu sterben. Und durch den Glauben an dieses Werk, an diese Wahrheit, wird uns die Gerechtigkeit von Jesus Christus zugesprochen, nämlich dass er in seinem ganzen Leben auf dieser Erde, von dem Tag seiner Geburt, das Wort Gottes vollkommen gehalten hat. Und durch den Glauben an Jesus Christus wird uns diese Gerechtigkeit zugesprochen. Und das ist das größte Geschenk, das Gott uns gegeben hat. Deswegen schenken wir uns zu Weihnachten Geschenke, um uns daran zu erinnern, dass wir das größte Geschenk bekommen haben, nämlich das ewige Leben. Deswegen solltest du, wenn du die Geschenke siehst, daran denken. Deswegen solltest du, wenn du eine Kerze siehst, die leuchtet, einen Lichtkranz, einen Tannenbaum, der leuchtet, daran erinnert werden, dass Jesus das Licht der Menschen ist. Er ist die Quelle des Lebens und das Licht, die Quelle des Lichts. Und vor Grundlegung der Welt hat Gott in seinem Ratschluss gefasst, Menschen zu erwählen, Menschen zu erlösen, und zwar durch die Menschwerdung Jesu Christi. Der Sohn Gottes wird Mensch, damit wir das größte Geschenk bekommen, das ewige Leben. Lasst uns für diese Wahrheit Gott anbeten und Lob darbringen. Ich möchte die Predigt schließen mit dem Bibeltext aus dem Kolosserbrief, den wir schon gelesen haben. Kolosser 1, die Verse 15 bis 17. Kolosser 1, Verse 15 bis 17. Wir haben gesehen, es wird von Jesus gesprochen. Jesus ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene, der über allen Schöpfung ist. Denn in ihm ist alles erschaffen worden, was im Himmel und was auf Erden ist. Das Sichtbare und das Unsichtbare. Seien es Thron oder Herrschaften oder Fürstentümer oder Gewalten. Alles ist durch ihn und für ihn erschaffen. Und er ist vor allem und alles hat seinen Bestand in ihm. Amen.